Herzlich willkommen zur Rechenzeit. Mein Name ist Holger Breitling.
Und ich bin Andreas Kornstedt.
Und wir sind die Softwarearchitekten vom Dienst. Unser Podcast Rechenzeit beschäftigt sich mit Softwarearchitektur und Softwaretechnik im Spannungsfeld zwischen harter Informatik und Informatikanwendung bis hinein in gesellschaftliche Themen. Der Podcast wird unterstützt von der WPS Workplace Solutions GmbH, für die wir beide tätig sind. Das Thema unserer heutigen Folge ist die ISO-Norm 27001. Da sich in den vergangenen Jahren die Cloud und auch Software as a Service als Konzept beispielsweise sehr stark etabliert haben, hat diese Norm stark an Gewicht gewonnen, die sich mit dem Informationssicherheitsmanagementsystem eines Unternehmens beschäftigt. Immer mehr Unternehmen erwarten daher von ihren IT-Dienstleistern, dass sie über ein entsprechendes Zertifikat verfügen. Und so wollen wir uns in dieser Folge damit beschäftigen, was überhaupt der Inhalt dieser Norm ist, ob und unter welchen Umständen ein Unternehmen sich um ein derartiges Zertifikat bemühen sollte und wie man das am besten macht. Andreas und ich freuen uns, dass wir in dieser Episode einmal wieder zwei Gäste begrüßen können. Und zwar unseren guten Freund und externen Datenschutzbeauftragten der WPS, so viel Transparenz muss sein, Matthias Weigmann vom Unternehmen Anmato und Johannes Buhmüller, der sich in der WPS unter anderem um das Informationssicherheitsmanagementsystem kümmert. Und es ist sicher eine gute Idee, dass sich unsere Gesprächspartner wie immer an dieser Stelle zunächst einmal vorstellen und wir fangen mit Matthias an. Matthias.
Ja, danke Holger. Matthias Weigmann, ich bin Vorstand der Anmato AG. Wir sind ein Hamburger Beratungshaus in den Bereichen Informationssicherheit und Datenschutz und machen daneben sicheren IT-Betrieb, also datenschutzkonform und sicheren Betrieb. Ich selbst bin unterwegs als Trainer, als Berater und als Auditor im Informationssicherheits- und Datenschutzbereich. Und davor habe ich ein Jahrzehnt lang Hardcore-IT-Betrieb gemacht. Und davor habe ich tatsächlich meinen beruflichen Einstieg gehabt, Qualitätsmanagement in der Informationsverarbeitung, Qualitätssicherung in der Informationsverarbeitung. Das ist ja in den 90er Jahren, da war das ein innovativer Gedanke. Und heute manchmal glaubt, es gibt noch handsärmlich zu, da war das damals auch ein ganz anderer Schnack. Und das war mein Einstieg in das ganze Thema. Hab den Teil dann wieder verlassen, wie gesagt, habe dann 10 Jahre IT-Betrieb gemacht, bevor ich zu dem Thema gekommen bin.
Ja, Johannes.
Ja, mein Name ist Johannes Buhmüller. Ich bin bei der WPS seit etwas mehr als 10 Jahren Softwareentwickler und habe im Grunde schon seit meinem Studium ein sehr großes Interesse an Informationssicherheit und habe mich deshalb auch innerhalb der WPS schon sehr früh angefangen, mit der Informationssicherheit zu beschäftigen und baue jetzt eben in der WPS auch das Informationssicherheitsmanagementsystem auf und betreue das eben mit Unterstützung von Matthias.
Ich besinne mich noch an die Sache, weil du sagst, eben, du hast angefangen damals Qualitätsmanagement. In den 90er Jahren hast du gesagt, ich weiß noch damals ISO 9000 irgendwas. Ich glaube, das war 1987 oder wann ist das rausgekommen? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Das war damals ja ein ganz großes Ding. Das hat ja jeder plakatiert und wir sind jetzt ISO 9001, glaube ich, war das oder was war es? Irgendeine Nummer hier noch dran. Zertifiziert. Und jetzt sehe ich ja 27001, also offensichtlich, sehr mehrfach so gut, dementsprechend dann dreimal so gut, wahrscheinlich dann 3x9. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber das würde ich, glaube ich, gerne einmal, wenn du das vielleicht zu Anfang einmal einordnen könntest, weil damals ging es ja auch um Qualität und wie das irgendwie im Verhältnis zueinander steht.
Ja, genau. Also das war natürlich die erste Hochzeit, wenn man so will, des Qualitätsmanagements, der ISO 9001, die damals noch ganz anders funktionierte, als das heute der Fall ist. In der Informationsverarbeitung, in der IT spielte die 9001 damals auch noch nicht die Rolle, sondern es ging tatsächlich mehr um Produkte. Diese Querverbindung ins allgemeine Qualitätsmanagement, die gab es zumindest an der Stelle in der Zeit noch nicht, dass sich das alles im Prinzip, ist zu Deutsch gesagt, egal ist, ob man nun Automobile herstellt oder Software. Also dass es sehr komplexe Produkte sind und dass dieselben Prinzipien gelten können und dieselben Herangehensweisen für die Qualitätssicherung dann auch richtig sein können. Und da war man damals noch zu eigen in seinen Bereichen, dass man sagte, nee, was wir machen, ist nicht vergleichbar. Du hast ja auch gerade gesagt, nicht die 27 ist 3x9. Nee, also so hat es miteinander tatsächlich nichts zu tun. Also nicht, was die Qualität angeht. Nicht je höher die Nummer, umso besser. Und es ist eine andere Normreihe, die ISO nummeriert, also hat so Normen rein, die dann noch eine Nummer haben. Die 9000er sind halt die Qualitätsmanagement, die 37000er sind die für Informationssicherheit. Und da gruppieren sie sich ja rum und hast auch gesagt 9001 und das ist immer die 1 vorne, und also hinten vielmehr 9001, 27000 sind nur die Zertifizierungsnormen.
Okay, also dann nochmal auch für mich dann zum Mitschreiben, also damals also 9000er wirklich ganz allgemein, wie du sagst, da hätte man auch ein Auto mit nachbauen können oder ein Chemiewerk betreiben. Und ich besinne mich auch noch an Sachen wie damals, was war das, CMMI, glaube ich, das war auch, da ging es auch um Prozesse, glaube ich, ne? Aber es war auch ganz allgemein und nicht auf IT bezogen dann, ne?
Ja, das waren halt so Qualitätsmanagement und Reifegradmodelle, ja, die man da gemacht hat. Das muss man was häufiger sagen, da wurden so erste Schritte gegangen, um Herr der Komplexität zu werden und ein höheres Level, ein besseres Level an Qualität zu erreichen. Davon sehen wir heute vieles anders oder sind auch einen Schritt weiter. Aber einige Grundprinzipien haben sich auch durchaus erhalten.
Ja, also starten wir mit 3x9, mit der 27. Ich war jetzt schon mehrfach in Kontexten, in denen ganz ausdrücklich eine ISO 27001 Zertifizierung verlangt wurde oder alternativ eine Darstellung, dass das Unternehmen ein Informationsmanagementsystem implementiert hat, das gleichwertig ist. Hier ist ja wohl auch der Begriff des Systems ganz wichtig. Kannst du bitte die Norm kurz zusammenfassen und dabei auch umreißen, was mit diesem Systembegriff gemeint ist?
Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Es geht um Systeme, es geht nicht um Managementsysteme. Das sind die ganzen, diese Reihe der ISO-Management-System-Norm. Und damit beschäftigt sich das, wenn man ganz hart drauf guckt, eigentlich gar nicht mit Informationssicherheit. Genauso wenig, wie es sich mit Qualität beschäftigt, sondern beschäftigt sich die 9001 mit Qualitätsmanagement und die 37001 mit Informationssicherheitsmanagement. Also das Ganze sind, und zwar, da werden Managementsysteme aufgebaut oder vielmehr Anforderungen an Managementsysteme beschrieben. Und die sind tatsächlich weitestgehend deckungsgleich zwischen diesen Systemen. Die ISO nennt das Harmonized Structure im Moment, früher hieß das High-Level Structure. Wenn man sich also die Anforderungen anschaut und die Kapitel nebeneinander legt, der 9001 beispielsweise und der 27001, dann sind die nahezu identisch. Die oberste Struktur ohnehin, die oberste Überschrittenstruktur und auch darunter. Und da gibt es noch ganz viele andere mehr. Energiemanagement, Umweltmanagement, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, etc. etc. Im Prinzip wahnsinnig viele Unternehmensbereiche, die da abgebildet werden und die alle nach derselben Managementstruktur dann abgebildet werden. Und das ist vielleicht ja so der erste Dreh, den man sich da anschauen muss und merken muss. Es handelt sich um Werkzeuge für das Management, die da ausgesetzt werden. Also die Frage eigentlich an die Unternehmensführung, die sagt, ich muss mich irgendwie mit Informationssicherheit beschäftigen in das Unternehmen. Wie mache ich denn das eigentlich? Und auf diese Frage geben diese Normen eine mögliche Antwort und sagen, so kann es gehen. So kannst du mit dem Thema umgehen und so kannst du das managen.
Kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man sagen würde, also es gibt für die Bundesrepublik eben eine Verfassung oder eine demokratische Verfassung, sagen wir mal, die hat eben eine Gewaltenteilung und vielleicht einen Rechtsstaat und bestimmte Mechanismen, die dafür sorgen, dass am Ende Gesetze erlassen werden. Aber welche Gesetze das dann sind, das ist eben erstmal offen gelassen, so wie auch die konkrete Qualitätssicherungsmaßnahme, die die richtige ist, erstmal offen gelassen ist, aber das System beschrieben wird, das diese Maßnahmen erlässt oder hervorbringt. Kann man das so etwa verstehen?
Ja, so kann man das sagen. Das gefällt mir. Das ist eine schöne Analogie, die Staaten zu nehmen. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Also andere Staaten haben eine andere Verfassung, eine andere Rechtsgebung. Die ist zunächst erstmal nicht besser oder schlechter, ist zunächst mal anders. Aber sie führt auch in, aus unserer Sicht, in etablierten Demokratien, wo man sagt, funktioniert ganz anders, oder Frankreich überschaut, über die Präsidialverfassung, wo man sagt, ist anders, aber funktioniert auch auf ein demokratisches Gemeinwesen aus. Und so ist es auch mit den Managementnormen. Und so sagt, dann macht die ISO, wenn man will, ein Angebot, wie man sich mit dem Thema beschäftigen kann, wie man sich auseinandersetzen kann. Es gibt aber noch natürlich auch beliebig viele andere Rahmenbedingungen und Gesetze, Einzelgesetze, wenn man so will, die Regeln, die minimale Anforderungen machen und wie das dann ausgefüllt wird auch nochmal, wo man sich dann da in diesem Rahmen bewegt, das ist dann total individuell. So genauso wie wir alle unter derselben Rechtsprechung leben, privat wie als Unternehmen, aber wir alle ein anderes Leben führen, das was ausgestalten muss, uns Freiheiten nehmen, uns selber andere Regeln geben in diesem Rahmen Von Unternehmen zu Unternehmen ist das verschieden, von Person zu Person ist es verschieden und trotzdem leben wir alle in demselben Rahmen. Und so geht das auch mit den Managementnormen. Also der grobe Rahmen ist für alle gleich, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es wahnsinnig viel Freiheit, in dem man sich bewegen kann. Und deswegen, und das ist auch der Anspruch dieser Norm, für alle Organisationsformen zu funktionieren, also vom kleinen Start-up bis zum multinationalen Konzern, tatsächlich und auch für Nichtwirtschaftsunternehmen, Non-Profit-Organisationen, Behörden etc., also agnostisch zu sein gegenüber der Gesellschafts- und Organisationsform, tatsächlich für alle zu funktionieren. Und wenn man sich das anschaut, dann geht das auch.
Das bedeutet ja gleichzeitig aber auch, dass das sehr abstrakt sein muss, was in dieser ISO-Norm dann beschrieben ist. Und das wiederum macht es dann für Praktiker häufig schwer verständlich, ne? Warum haben die sich jetzt das ausgedacht? Was soll das eigentlich, ist dann die Frage.
Ja, da hast du auch recht. Und das ist, wie das so ist mit der Freiheit, nicht? Also sie ist Chance und Auftrag zugleich und es ist tatsächlich sehr frei. Und an den Einzelnen oder die einzelne Organisation, das einzelne Unternehmen ist halt die Verantwortung gegeben, sagt, gestaltet ihr das in diesem Rahmen. Und das sehen wir, dass sich dann Organisationen oder Personen auch gelegentlich alleingelassen fühlen. Also sage ich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich hätte eigentlich lieber, dass mir jemand sagt, was ich tun soll. Etwas genauer das vielleicht sagt. Und da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, das zu machen. Man kann sich beraten lassen und sich da holen. Oder man sucht sich ein anderes System. Und wenn man sich zum Beispiel den BSI-IT-Grundschutz, vielleicht das in Deutschland eine weitere zweite große Modell für Informationssicherheit anschaut, da wird man feststellen, dass das sehr viel konkretere und detailliertere Vorgaben macht, die man sich aber auch dann halten muss, wenn man dem dann folgen will, bis hin eben in die einzelnen Vorgehensweisen. Und das ist dann wieder eine Geschmacksfrage, ob man sagt, ich möchte meine Freiheit selbst gestalten oder ob man sagt, ich hätte es lieber gerne konkreter. Und dann mache ich einfach, was mir gesagt wird.
Ich besinne mich noch, ich habe in den USA eine Weile verbracht, dann während des Studiums und da war dann auch Präsidentschaftswahlen und meine Vermieterin hat mir da auch über die Wahl gesprochen, hat sie gefragt, wie ist es eigentlich in Deutschland, habe das erzählt, wie es in Deutschland ist. Und sie war Lehrerin, also sie war also durchaus auch, wusste eigentlich auch Bescheid. Und als sie es erklärt hatte, bei uns eben mit dem Verhältniswahlrecht, 5%-Klausel und sonst was gibt es ja in den USA alles gar nicht, diese Mischung. Und da kam dann auch bei ihr erst die Frage, ist das überhaupt Demokratie? Weil sie war eben auf ihr Modell geeicht und das war für sie Demokratie. Und dann hat sie aber nachher, ich habe sie dann alles erklärt, hat sie nachher auch eingesehen. Aber schon wie du sagst, ich verstehe das genau, was du sagst. Es ist wirklich einfach nur ein Rahmen, eben, dass es Gewaltenteilung gibt, dass es möglich ist, dass eben die Ämter neu besetzt werden aufgrund dessen, was die Bevölkerung in irgendeiner Weise von sich gibt. Aber das dann eben konkret auch zu prüfen, ist wahrscheinlich wirklich sehr, ja, sehr abstrakt oder sehr schwierig oder erfordert eben auch wirklich sehr viel, ja, Unterhaltung mit den jeweiligen Leuten, um rauszukriegen, ist es jetzt, ich meine, es gibt ja auch dann diese sogenannten Scheindemokratien, die zwar auch dann auf dem Papier zwar demokratisch aussehen, und man sich dann aber anguckt, wie die Prozesse wirklich laufen, sagt man, tja, theoretisch, ja, habt ihr tolle Demokratie, aber leider sind die alle nicht zugelassen worden zur Wahl und deswegen ist es eigentlich doch eine Diktatur. Und die Frage ist jetzt, könnte man mit sowas eigentlich auch sozusagen jetzt die ISO 27001 austricksen, weil die halt auf dem Papier, sieht alles super aus, aber wie es wirklich gelebt wird, also wird auf sowas quasi, auf diese Realität, wird da auch abgehoben oder geht es wirklich um das Papier in Anführungsstrichen dann, wenn ihr sowas zertifiziert?
Ja, ich verstehe die Fragestellung und ja, wer sich so ein bisschen umschaut, wird das sicherlich genau das sehen. Es gibt die gelebten Systeme, die auch zu guten Ergebnissen führen und ja, auf der anderen Seite gibt es die, was wir gerne Papiertiger nennen. Man sagt, es erfüllt die Formalien, es hat viel Arbeit, viel Papier schwarz gemacht. Man kann auch zu einem etwas vorzeigen und sagt, mal, da steht's doch da, aber es kommt eigentlich nicht an. Wenn man streng ist, nicht, und man sagt, das ist grundsätzlich geeignet, nicht, also vielleicht wird es auch in Teilen umgesetzt, aber es ist ein solches ja nicht wirksam, was da passiert. Aber trotzdem erleben wir natürlich in der Praxis, oder sehen wir in der Praxis, dass solche Systeme, zertifiziert werden und Zertifizierung greif sind. Und das ist vielleicht auch analog, kann man das sehen zur 9001, wo man das auch mal sagte, also wer so Qualitätsmanagementsystem hat, heißt das nicht zwangsweise, dass da qualitativ hochwertige Produkte rauskommen. Das heißt nur, dass sie irgendwie Prozesse haben, um mit dem Thema umzugehen.
Ja.
Und auch im Sinne der eigenen Zielsetzung, und das ist vielleicht dann auch mal die interessante Frage, all diese Anforderungen werden im Hinblick auf eine Zielsetzung gesehen und die Zielsetzung setzen sich die Unternehmen selbst. und die Qualitätsmanagement-Metapher dann weiterzugreifen ist. Also wenn meine Zielsetzung ist, mit heutigen Produkten möglichst viel Geld aus Kunden rauszuleiern, das würde man schöner ausdrücken, ne? Aber es ist ja vielleicht eine Strategie, die man im Unternehmen sieht, dann ist das im Sinne des Qualitätsmanagements, wenn man so sagt, okay. Ja, also es ist halt Zielsetzung, alles, was man macht, dient dann diesem Ziel. Es wird ein bisschen schwierig, wenn das auseinanderfällt. Man liest hier ihre Ansprüche und sagt, wir wollen zum Wohle unserer Kunden und so weiter und so fort. Und dann sagt man, ja, aber das ist nicht das, was ihr macht. Ne? Also das, das ist schwierig. Und so ist das auch in der Informationsjahr, dass man sagt, naja, also wohlklingende Worte, wir wollen, dass alles sicher ist, sage ich mal so, unser höchstes Gut und was man alles so liest. Und wenn man dann reinschaut, sagt man, nee, das erfüllt das eigentlich nicht.
Ja.
Ja, aber andersrum, wenn man sagt, wir wollen eigentlich nur einen Minimalstandard haben, ist das aus der Sicht der Norm, ist das ja auch okay. Nicht zu sagen, wir wollen gar kein hohes Niveau haben. Und wenn man sie jetzt wieder sieht, wenn man jetzt ein Startup-Unternehmen anschaut, dann ist deren Mantra vielleicht Chancen nutzen, Chancen nutzen, Chancen nutzen, hopp oder top. Entweder klappt so, wir sind nächstes Jahr weg, oder es ist auch okay für die. Und das geht dann genauso. Wenn ich ein städtischer Versorger bin, dann heißt seit 100 Jahren mein Mantra Versorgungssicherheit, Versorgungssicherheit, Versorgungssicherheit. Da sind die Risiken praktisch gar nicht vorgesehen. Also, und die können das im Prinzip dieselben Systeme haben, wenn man das so will, dieselben Mechanismen haben, aber aufgrund einer ganz anderen Zielsetzung kommen sie zu ganz anderen Maßnahmen.
Also das verstehe ich. Ja, ich will das auch jetzt nicht zu sehr. Aber das ist trotzdem, finde ich, sehr interessant, eben weil natürlich, wenn der Rahmen sehr weit ist, kann man natürlich auch diese Möglichkeiten, jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, ich hatte es eben nur angedeutet, Beispiel DDR war ja auch Deutsche Demokratische Republik, es gab Wahlen, nein, gab es alle 4 Jahre, alle gingen auch irgendwo hin, das wurde aber nur dieser Zettel gefaltet und wenn man dann in die Wahlkabine ging, dann wusste man schon, dann kriegt man Besuch am nächsten Tag. Deswegen, also auch im Papier hätte man sagen können, toll, demokratischer Prozess, aber eben in der Praxis und die Frage ist jetzt eben, würdest du sagen, das jetzt in der, oder kann man das überhaupt in der Zertifizierung, sowas überhaupt berücksichtigen, dass man sagt, also ja, oder wir prüfen das jetzt wirklich mal oder wir versuchen im Interview rauszukriegen, wie das wirklich auch gelebt wird. Also ist das quasi sozusagen, also wenn ich jetzt so ein Zertifikat sehe, 2701, das ist ja für mich auch die Frage als Kunde dann, wenn ich sowas habe, das wird von mir gefordert, kann ich dann wirklich davon ausgehen, dass das wirklich auch gelebte Sachen sind? Oder ist das wirklich eben nur so ein bisschen, wie du schon sagst, natürlich, ich verstehe auch, dass es ein ganz breites Feld sein kann, ob es ein Versorger ist oder ein Startup, das verstehe ich, diese Dimension, aber sozusagen, also ob das wirklich auch dann gelebt bedeutet oder ob das eben auch nur mehr so Papier sein kann?
In der Praxis muss man leider zugeben, kann es beides sein.
Ja.
Und die Möglichkeit, als Auditor in solche Dinge hineinzuschauen, sind begrenzt, weil wir ja nur mit einem sehr begrenzten Audit auch manchmal hineinkommen, Fragen stellen und die Sachen dann natürlich auch mal von den schönsten Seiten dargestellt werden, Beispiele rausgegraben werden, wo es gut gelaufen ist und wir natürlich auch viele Dinge überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Also wenn die Unternehmen bestimmte Dinge gar nicht reden und gar nichts zeigen, dann wissen wir als Auditor gar nicht, dass es die gibt. Und insofern bekommt man manchmal auch schon eine Ahnung, dann ist es schwierig, auch einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, es ist tatsächlich unwirksam in der Praxis tatsächlich. Man kommt dann meistens so im Bereich der Verbesserungsmöglichkeiten, weil ja auch keiner ins Gesicht sagt, dafür sind wir was, wir haben gar keinen Bock dazu. Ja, sondern die sagen, ja, und wir bemühen uns ja, wir machen, es gelingt uns nicht immer, und so, dann sind wir im Bereich des Normalen. Ja, alle bemühen sich, aber es gelingt eben ja nicht jedem, jederzeit. Und wenn denn die Elemente da sind, wie du sagst, nicht, also es gibt dann die Wahlen oder sowas, in, so, in unserem Bereich sind Rollen eingerichtet, es gibt bestimmte Abläufe zu dem Thema, die sind da halt definiert. Und dann zu sagen, naja, da hat es mal so nicht funktioniert, war das jetzt ein Ausrutscher? Was ist ein Versehen? Wie geht das Unternehmen damit um? Dann können die eigentlich auf alle immer irgendwie was vorzeigen. Man ahnt natürlich gelegentlich, dass sobald man die Tür verlassen hat, dass vielleicht alles nicht mehr so wichtig ist und alles nicht mehr so gilt. Und das war früher im Dienst, also in den alten Management-Normen noch ganz schlimm. Und auch in der 9001 in der O-Phase kennt vielleicht auch einer diese Qualitätshandbücher, die es da so gab. Und da war in einem großen Buch hier aufgeschrieben, das Unternehmen macht. Und bevor der Auditor kam, wurden alle nochmal gebrieft, was da drin steht. Eben wenn der Auditor morgen dich fragt, wie du deine Arbeit machst, dann holst du das Qualitätskurs da aus dem Schrank raus und sagst, mein Teil steht ab Seite 97 und so mache ich das jeden Tag. Und ab übermorgen, wenn es wieder machen wir.
Ja,
also das ist vielleicht noch erinnerlich dem einen oder anderen. Die Normen haben sich darin geändert. Sie sind jetzt also sehr viel dynamischer, stellen wir auf Abläufe ab, auch auf Veränderungen. Und das kann man ja auch hinterfragen. Aber den Stab so darüber zu brechen, dass man sagt, das funktionierte definitiv nicht, ist schon schwierig. Aber Einzelaspekte finden wir natürlich immer, das ist das, was wir nicht Konformitäten nennen. Also das findet natürlich immer statt. Aber zu sagen, das Gesamtsystem als solches ist komplett unwirksam, das ist schwierig. Und also ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also wir versuchen ja nicht Konformität festzustellen, sondern Konformität.
Vielen Dank aber zur Einordnung trotzdem, dass du das so erklärt hast. Und Johannes, ganz kurz, ich sehe, du möchtest auch die ganze Zeit schon was sagen, vielleicht bezogen auf die WPS, Entschuldigung. Aber das fand ich eben ganz interessanten Aspekt, da einmal hinter die Fassade ein bisschen zu gucken, auch wie das von eurer Sicht sich dann darstellt dann.
Nee, das passt perfekt, weil also der Punkt, der mich sozusagen etwas gedanklich die ganze Zeit beschäftigt, eigentlich schon sehr lange immer wieder beschäftigt ist, du hast jetzt eigentlich so ein bisschen danach gefragt, na, wie viel sagt eigentlich so ein ISO 27001 Zertifikat darüber aus, wie hoch das Sicherheitsniveau in einer Firma wirklich ist, ne? Und vor allem, wie gut das Informationssicherheitsmanagement in der Firma wirklich funktioniert. Und unmittelbar davor hat Matthias den IT-Grundschutz nochmal ganz kurz angerissen. Der IT-Grundschutz ist ja eine Möglichkeit, ISO 27001 umzusetzen, also eine Konkretisierung, würde ich sagen, nochmal davon. Man bekommt auch dort am Ende ein ISO 27001 Zertifikat mit dem Zusatz auf Basis von IT-Grundschutz. Und der IT-Grundschutz macht ja nochmal deutlich konkretere Aussagen eben dazu, was denn zu tun ist, um ein Sicherheitsniveau zu erreichen. Das werden sehr konkrete Anforderungen für verschiedene Arten von Systemen beschrieben. Also beispielsweise, was muss ich tun, um einen Windows-Server geeignet abzusichern, um ein WLAN geeignet abzusichern? Welche Gefährdungen gibt es, die dort wirken? Und meine These, die ich jetzt einfach mal wage, ist zu sagen, ein ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz hat eine etwas größere Chance sozusagen, wirklich das Sicherheitsniveau nochmal nachzuweisen, dass das zumindest einheitlich ist. Matthias, würdest du das unterschreiben?
Aus der Erfahrung tendenziell. Also ich verstehe, was du sagen willst, aber ich sage nein. Bei der Frage, hat eine höhere Chance? Also man hat dieselbe Chance, was Vernünftiges zu machen, 27001. In der Praxis werden die Grundschutzsachen häufig auch sehr bürokratisch. Also diese Tendenz, viel Papierschwarz zu machen, Listen auszufüllen, irgendwo was einzutragen, Zettel im Kreis rumzuschicken oder sowas, das gibt's da ganz genauso. Und die Anforderungen sind natürlich konkreter, hast du völlig recht, aber am Ende des Tages kann im Ergebnis doch wieder das rauskommen, wo man sagt, naja, funktioniert auch nicht. Nicht? Und das ist ja so, das ist so eine Teilmengenbeziehung. Also ist das was? BC IT Grund oder ISO 27001 auf der Basis von IT Grundschutz sagt aus, das ist eine Möglichkeit, die ISO 27001 umzusetzen. Also wenn man so will, eine echte Teilmenge der Möglichkeiten, die man da hat. Und man kriegt also alles, was man auf der anderen Seite auch hat, und hat nur eben auf einen bestimmten Weg, auf den man gehen muss. Man bekommt eben auch nicht nur eine unverbindliche Anleitung zur Umsetzung, sondern eine verbindliche Anleitung zur Umsetzung. Und das ist etwas, wo man in der ISO-Welt völlig frei ist. Da werden nur Anforderungen spezifiziert sein. Also wenn du fertig bist, muss es so aussehen, wie du da hinkommst. Your way. Insofern gibt das mehr Halt. Und dieser Halt führt vielleicht auch dazu, dass man sich enger orientiert. Man wird aber auch schneller anecken. Und dann entsprechend in der Organisation, wo du sagst, hey, es ist nicht unsere Art, wie wir das machen, das ist nicht unsere Sichtweise, aber das halt eingeengt hat, genauer festgelegt mit den entsprechenden Widerständen, die das produziert und mit den entsprechenden Ausweichbewegungen, die dann eben dann doch dazu führen, dass es dann doch nicht so richtig läuft.
Ich möchte immer auch da einhaken, das ist, glaube ich, jetzt schon echt 15 Jahre oder so her. Da gab es diese 27-Norm auch schon. Also ich habe kein Audit durchgeführt, aber ich habe mich damit in einem Unternehmen beschäftigt, habe mir da die Softwareentwicklungsprozesse angeschaut und ein Teilaspekt war zum Beispiel auch Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Testdaten. Und dann hatten wir das angeguckt und haben festgestellt, das ist alles nicht der Fall, müsste man eigentlich machen, würde so und so viel kosten. Und dann hat das Management, das Verantwortliche, gesagt, okay, unsere Strategie, unsere Zielsetzung ist aber hier, das war nämlich auch unter der Überschrift Emma Risk, und da ging es eigentlich um Finanzstabilität, das war mehr so der Gesichtspunkt, unter dem man das Ganze auch da betrachtet hat im Unternehmen. Und dann haben die gesagt, naja, also wir müssen 1,5 Millionen in die Hand nehmen, wenn wir da hier die ganzen Testdaten pseudonymisieren, und wir haben vielleicht 50.000 Euro Strafe zu erwarten, falls jemand merkt, dass wir da was verletzen. Unsere Strategie ist, es darauf ankommen zu lassen, und das war dann so. Also was ich jedenfalls mitnehme, ist ein Stück weit, wenn ich jetzt so eine ISO-Zertifizierung habe, garantiert das mir, also als wenn ich jetzt als Kunde drauf gucke und sage, aha, die haben dieses Zertifikat, garantiert mir das gar nicht eine spezifische Art von Sicherheit oder einen bestimmten Level, sondern nur, dass das Unternehmen seine eigenen Ziele, also bestenfalls garantiert es mir, dass es seine eigenen Ziele zuverlässig verfolgt, die es sich da definiert hat. Deswegen wäre natürlich schon die Hoffnung gewesen, wenn man das jetzt verpaart mit so einem Mindestlevel, der irgendwo beschrieben ist und sagt, das ist jetzt aber hier, das ist Teil unserer Ziele, dass wir diesen Level erreichen, dass das dann verlässlicher wird.
Ja, ich möchte anknüpfen, was du gesagt hast. Also die risikobasierte Sichtweise ist halt elementar für das ganze Thema. Was hast du gerade gesagt? Das Unternehmen überlegt sich das nicht. Also, anonymisieren wir nun sollen, der kostet uns so viel, Strafe kostet uns so viel. Mit anderen Worten ist, sie haben das Risiko betrachtet, was da passiert, und haben das für sich gewertet und haben entsprechende Menschen, die das entscheiden durften, haben das entschieden. Man darf fast alles machen, man darf nur nicht wegschauen und sagen, das habe ich nicht betrachtet. Und sich das genau anzugucken und zu sagen, jo, und das haben wir bewertet, das sind die Argumente, die wir gesehen haben. Darüber muss man auch später Auskunft geben können. Und das habe ich denn dazu gebracht, das so zu tun. Und das ist in der Tat eine Anordnung nach Gesichtspunkten eher aus Informationssicherheitssicht, nämlich betrachtet Risiken des Unternehmens. Wir haben da verschiedene Sichtweisen, die wir haben. Und wenn wir in Datenschutz schauen, dann verpflichtet der Gesetzgeber die Unternehmen, die Perspektive des Betroffenen einzunehmen. Und das ist halt nicht, das kostet uns 50.000 Euro, sondern muss man sehen, was kann den Betroffenen passieren. Und es könnte ja sein, dass da tatsächlich nur geringe Risiken schlummern für Betroffene, weil das relativ belanglose Daten sind. Es könnte aber auch sein, dass es hochsensible Daten sind und die Folgen für die Betroffenen gravierend sind. Und das muss das Unternehmen machen. Ähnlich gibt eine dritte Gruppe, wenn man so will, das sind kritische Infrastrukturen, heißt das, die alle wieder dafür sorgen, dass unser Leben so halbwegs funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Die sind vom Gesetzgeber auch verpflichtet, den Blickwinkel ihrer Kunden, der Versorgten einzunehmen. Ein Wasserversorger, der dich eine Woche mit Wasser nicht versorgen kann, darf nicht sagen, naja, das 5 Euro kostet das mir doch egal. Ja, sondern er muss den Blickwinkel aufnehmen von jemandem, der eine Woche lang kein Leitungswasser hat.
Das heißt Kritis, ne? Diese Richtlinie.
Kritis, genau. Die kritischen Infrastrukturen. Also es gibt da schon verschiedene Sichtweisen auf das Risiko, und je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört, muss man auf diese verschiedenen Sichtweisen einnehmen. Und das ist ein wesentliches Element, dieses ganze Thema, diese Risikoorientierung für alle ISO-Normen. Also hier zum Beispiel Spielen, die hier seid. Chancen braucht eine große Rolle, indem wir Risiken in der Informationssicherheit schauen, weil es halt sehr viel Risiken hat. Und wir machen sie explizit. Also es ist nämlich, die Unternehmen müssen sich mit ihren Risiken beschäftigen, sie müssen sie identifizieren, und eine der ersten Fragen, die man gestellt, wer ist dafür verantwortlich? Risk Owner, wer heißt verantwortlich? Einer im Unternehmen muss benannt Verantwortung für dieses Risiko übernehmen. Und dann schaut sich das Unternehmen an, wie gehen wir mit diesem Risiko um? Welche Optionen haben wir denn? Und eine Option ist akzeptieren. Ich nehme aber so hin. So, und tatsächlich ein Dankeschauer Geschäftsführer hat mal in so einem Beratungsgespräch mal gesagt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich muss einfach nur mit der anderen meine Risiken schreiben, ich akzeptiere die, da brauche ich nichts zu tun. Weil da haben sie irgendwo ein Recht. Aber es könnte sein, dass sie gerade von Fahrlässigkeit zu Vorsatz wechseln. Nicht? Also haben wir hier eine Liste, wo drauf steht, sagt, das habe ich alles gewusst, und ich habe ganz bewusst entschieden, da macht man das überhaupt nichts. Ob das eine Gewinnerstrategie ist auf Dauer und ob sie das wollen, weiß ich nicht. Und dann kommen wir zu den anderen Möglichkeiten, typischerweise der Versuch, ein Risiko zu verringern und zu vermeiden und zu verlagern, sind zu die anderen, mit verlagern, versichern uns beispielsweise. Das Risiko vermeiden funktioniert häufig nicht, weil die Risiken an unseren Tätigkeiten hängen, und die sind nur vermieden, wenn wir auch für die Dinge zu tun, an denen das hängt. Meistens. So, also, aber meistens vermindern. Und wir wollten das Risiko irgendwie vermindern. Und dann plane ich mehr oder minder intensive und wirksame Maßnahmen auf, um an diesem Risiko dann zu arbeiten. Und das ist auch, was die Systeme machen. Maßnahmenplan, dann wird er irgendwie abgearbeitet. Und der Risiko ohne hat jetzt sein großer Auftritt. Er hat gesagt, okay, das, was er geplant hat zur Risikobehandlung, das habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, wie sich mein Risiko dann verändern wird. Und das ist okay für mich. Das ist okay. Und das ist der große Dreh in dem ganzen Thema eigentlich.
Danke für die Erläuterung an dieser Stelle nochmal. Kannst du jetzt für uns nochmal einen Überblick geben über die Inhalte und auch die inhaltliche Struktur der Norm ISO 27001?
Ja, können wir machen. Und alles, was ich jetzt sage, wird man in all diesen Management-Normen mehr oder minder so wiederfinden. Also wenn man jetzt genau hinhört, wird man feststellen, dass ich das Wort Informationssicherheit zu wenig in den Mund nehme, sondern ganz allgemein spreche. Und man kann da irgendein anderes Thema anhängen und die funktionieren alle gleich. Und die funktionieren alle so, dass man sich als erstmal anguckt, wer bin ich eigentlich, wie funktioniere ich, in welchem Umfeld bin ich denn eigentlich tätig, welche Anforderungen prasseln da auf mich ein, welche Stakeholder, interessierten Parteien gibt es, was wollen die eigentlich von mir? Nicht so in unserem Fall, sondern vielleicht der Kunden, die bestimmte Anforderungen haben, sagt, die Daten müssen mal verschlüsselt werden. Und das schaut man sich immer erst an. Dann kommt man eben dazu, dass Führung Verantwortung übernimmt. Das Management-System, es ist ein Werkzeug des Management. Und da finden wir eben jemals, dass das Management, die oberste Leitung, Geschäftsführung, muss sicherstellen. Wenn immer so Dinge, die müssen bestimmte Dinge sicherstellen. Eines Thema ist die Integration in die Prozesse des Unternehmens, also dass das wirklich drin ist, nicht irgendwie angebastelt, sondern drin ist im Unternehmen, in dem Thema. Dann gibt es eben diesen großen Block Risikomanagement, den man sagt, wir müssen Risiken identifizieren, wir müssen sie analysieren, bewerten und letztendlich auch behandeln. Dann müssen wir uns Informationssicherheit Ziele setzen, die wir dann auch verfolgen. Das ist auch eine Komponente der kontinuierlichen Verbesserung. Wenn man sich Anfang des Jahres hinsetzt und sagt, wenn wir jetzt zum Ende des Jahres auf das Jahr schauen, was soll sich denn dann verbessert haben? Was legen wir uns im Budgetjahr vor? Ist ein wichtiges Element dabei. Dann haben wir das ganze Feld, also natürlich Ressourcen, wenn wir mal betrachten, muss natürlich auch ausreichend Ressourcen geben. Kompetenzmanagement ist so ein Thema. Also wir betrauen unheimlich viele Menschen mit Aufgaben. Wäre total gut, die können das auch. Und sie sind befähigt, dass sie sind kompetent. Das ist ein wichtiges Stack, ne, auch gerade für Informationssicherheit. Und zwar weit über, also über die Kernrollen der Informationssicherheit hinaus. Jeder an seinem Platz mit seinen Aufgaben. Das muss ein Softwareentwickler wissen, die über Informationssicherheit, was muss ein Geschäftsführer wissen, was muss ein Empfangsmitarbeiter wissen, was muss eine Personalabteilung wissen, was muss ein Einkauf wissen. Alles unterschiedliche Themen, die wir alle adressieren in dem ganzen Bereich. So, und dann kommen wir zu dem, wenn man so will, vielleicht auch dem großen Unterschied zwischen der ISO 27001 und anderen Management-Normen. Da gibt es das Kapitel 8 für die Fachleute, um das mal so ein bisschen nennen. Da steht in der 27001 eigentlich nur drin, was sie geplant haben, das müssen sie auch machen. Nur ein, zwei Punkte mehr, aber steht drin, was man sich vorgenommen hat, muss man auch machen. In den anderen Normen spielt da die Musik. Also da spielt die inhaltlich, da steht ja 9001 dann drin, wie ich ein gut Produkte entwickle, wie ich Kundenbeziehungen pflege und aufbaue etc. In der 27001 ist der Prototyp der generischen Norm, steht da nur drin, machen Sie, was Sie geplant haben. So, und alles, was mit Informationssicherheit im Kern zu tun ist, wird so ein Anhang ausgelagert, und dann vielleicht auch nochmal sprechen, den ominösen Anhang, da steht dann was zur Datensicherung, Schutz vor Schadsoftware etc.
Okay, ist also in den einen Abschnitten beschrieben, mit welchem Mechanismus, mit welchem Vorgehen gearbeitet werden soll, und in dem anderen Abschnitt stehen dann die Inhalte und Aufgaben, die bearbeitet werden sollen, die sozusagen in diesen Mechanismus hineingehen sollen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Ich würde trotzdem den Bogen noch einmal rund machen wollen, um die Themen auch anzuschauen. Das Ganze ist ein kontinuierliches Verbesserungssystem. Nicht? PDCA, Plan, Do, Check, Act wird vielen was sagen. Kommen wir auch im Qualitätsmanagement da in dem Thema. Und diese Elemente finden wir also in dem System. Nicht? Wir haben gerade planen gesagt, wir müssen planen, Umgang mit Risiken, Erreichung von Zielen. Wir müssen die Maßnahmen umsetzen, um das zu erreichen. Und jetzt kommen die ganzen Kontrollmechanismen, die wir haben, der Check. Wir müssen ja auch schauen, ob das funktioniert hat. Und dafür messen, bewerten, analysieren wir irgendwas. Meistens hat das was mit Kennzahlen zu tun. In dem Bereich in irgendeiner Form. Aber sag mal, wer sagt, er muss immer besser werden und er wird auch immer besser, der muss es irgendwo an festmachen. Das wohlige Gefühl, dass es irgendwie schon besser läuft als im letzten Jahr, allein soll nicht reichen. Soll das irgendwo dran festmachen können. Also was Greifbares. Und da soll es dann auch keinen Streit drüber geben, ob es besser ist oder nicht, sondern es war festgelegt und sagt, jetzt ist besser. Und das ist das eine. Das nächste sind dann eben die Audits. Kennt ihr da nicht? Also gerade auch die internen Audits. Das heißt, jemand kommt und schaut nach. Eine kontrollierende, überwachende Funktion, ob sich tatsächlich auch alle irgendwie an die Regeln halten, so machen, wie sie wollen. Das ist das zweite Element. Und das dritte Element ist die sogenannte Management-Bewertung, Management-Review. Das wird häufig missverstanden. Das ist eine überprüfende Funktion. Die oberste Leitung, die Geschäftsführung, hat die Aufgabe, sich um das Thema Informationssicherheit zu kümmern. Die fragt sich, wie mache ich das? Und schließlich vielleicht ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbauen zu lassen. Dafür sucht sie sich meistens jemanden im Unternehmen aus, einen Informationssicherheitsbeauftragten oder so etwas, und sagt, mach das für mich. So. Aber das ist keine Fire-and-Forget-Waffe, sondern man muss sich darum kümmern. Das heißt, der Unterschied zwischen Delegieren und Abschieben ist, dass man sich beim Delegieren weiterhin für die Ergebnisse interessiert, und das muss die Führung tun. Und das heißt, sie muss da hinschauen und muss bewerten, ob derjenige, den sie beauftragt hat, damit in ihrem Sinne das auch tut. Eine wertende Sache. Und wenn ihr irgendwas nicht gefällt, muss sie sagen, wie es gerade aus hatte. Das ist die Managementbewertung. Das ist also eine aktive Rolle in der Leitung. Wenn man da sieht, sitzen die manchmal, kommt der Vortrag des ISB und dann konsumieren die die. Und dann sieht man, wenn man in den Protokollen steht, die Geschäftsführung nimmt den Bericht des ISB zur Kenntnis und sagt, das ist zu wenig. Kenntnisnahme ist keine Bewertung. Und zu sagen, das hat er gut gemacht, das finden wir genauso richtig, oder diesen und jenen Punkt sind wir nicht, das hätten wir gerne anders. Das ist eine Bewertung. Und das sind die Überprüfungsmechanismen, die wir haben. Und dann kommt im PDCA, wenn man so will, der Eckteil, dann ist dann das Kapitel 10. Wenn man dann festgestellt hat, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, also gegen die eigenen Regeln verstößt, gegen die Normforderungen verstößt, gegen Gesetze verstößt, dann muss man es auch abstellen. Kontinuierliche Verbesserungsmöglichkeiten muss man aufnutzen, also immer dran drehen an dem System, immer ein bisschen besser werden. Habe ich tatsächlich mal einer gefragt, sagte, ja, aber irgendwann ist das auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, nicht? Also irgendwo hat man dann so zumindest das wirtschaftliche Optimum erreicht, das ganze Themas. Ich sagte, das ist theoretisch richtig, aber praktisch habe ich noch kein Unternehmen gesehen, dass dieser Grenze auch nur so nahe kommt, zu denken. Also und zumal in einer dynamischen Welt. Ja, wenn das alles statisch wäre, dann kommen wir da vielleicht hin, aber unsere Welt verändert sich ja dauernd.
Ja, man kann das natürlich für Einzelfragen so sehen, ne? Dass man sagt, das ist jetzt, unsere Schließanlage ist jetzt wirklich sicher genug oder so, ja?
Das ist richtig.
Dass man halt nicht noch Lichtschranken einbaut oder keine Ahnung, man kann ja immer noch mehr machen.
Genau, das ist vielleicht auch kontinuierliche Verbesserung, dann falsch verstanden. Das geht nicht so darum, dass man an jeder einzelnen Stellschraube noch ein bisschen nachdreht, sondern dass man sich die Dinge sucht, auch möglicherweise vielleicht risikobasiert, und sich die irgendwo am geringsten Effekt vielleicht, mit dem geringsten Mitteln den größten Effekt kriegt. Ich sage das immer, wenn wir uns das anschauen und den Schulnoten ausdrücken wollen, dann haben wir die Dinge, die sind 5 oder 6. Das ist dann durchgefallen. Also das heißt, das sind Dinge, die dürfen nicht so bleiben. Die müssen verändert werden. Und dann gibt es 4 oder besser. Und dann sagt, 4 ist ausreichend. Das reicht aus. Kann keiner sagen, man hat seine Pflicht nicht getan, das sei nicht in Ordnung. Sowas ist 4. Aber natürlich gibt es Verbesserungspotenzial. Ich kann mir überlegen, wie ich aus der 4 noch eine 3 oder eine 2 oder sogar eine 1 machen kann.
Eine Frage gerade eingefallen. Ich musste denken, wir machen ja auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir machen ja auch unter anderem Ausbildung zur Zertifizierung für Softwarearchitekten. Und da gibt es ja auch diese ISO 25.10, glaube ich, ist das. Also 25.010 Softwarequalitätskriterien. Und da ist es teilweise auch so, und das ist also, es gibt ganz viele Kriterien nach verschiedenen unterschiedlichen Oberkategorien dann dementsprechend. Und da gibt es teilweise aber auch Sachen, die sich auch widersprechen, wo Leute sagen, oh, ich muss an alle Sachen Haken dran machen, habe ich alles erfüllt. Wie du schon gerade sagst, das taucht in der Praxis quasi nicht auf. Und da sind aber auch Sachen bei, die sind wirklich widersprüchlich. Also Sachen, wo man sagen kann, also zum Beispiel, es wird einmal teilweise Einfachheit verlangt und einfach ein anderes Kriterium ist dann Performance, dass es performant ist. Nur ich kann eben ein System, was super performant ist, ist wahrscheinlich nicht super einfach an der Stelle. Das heißt also, oft muss man eben wirklich auch diese Abwägung dann treffen an der Stelle. Also gut, ich kann nicht beides 100% umsetzen an der Stelle, also muss ich jetzt einen vernünftigen Kompromiss finden. Und weil ihr eben von der Schließanlage sprach, jetzt war nur die Frage an meiner Stelle, ist es denn überhaupt möglich, jetzt abgesehen davon, dass es wirtschaftlich wahrscheinlich nicht möglich ist, wäre es dann zumindest theoretisch möglich, dieses Ideal zu erreichen? Oder sind da wirklich auch Anforderungen bei, wie bei der 2510, wo ich sagen will, also wenn ich das eine beim einen hochgehe, gehe ich automatisch beim anderen runter, dass ich also sozusagen eine Art Abwägung treffen muss?
ich bin natürlich auch immer in den Chancenkonkurrenz. Und wenn man so will, ist Informationssicherheit ja so ein Nebenthema in den meisten Unternehmen, wie andere Themen auch, wie Datenschutz, wie Compliance-Fragen, Umweltschutz, Energiemanagement, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nicht. Also es sind also alles Themen, ihr entwickelt Software und schult und trainiert. Also das ist euer Kernbusiness. Und jede Minute, die sich irgendeiner eurer Mitarbeiter mit anderen Themen beschäftigt, macht da sein Kernthema nicht. Und irgendwann kann ich mich nur noch mit solchen Nebenthemen beschäftigen, dann mache ich halt überhaupt nichts mehr, wird als Unternehmen nicht funktionieren. Wann ist es gut genug? In dem Blick auch auf die eigene Zielsetzung. Und wenn wir die Türmetapher oder das Türbeispiel weiter treiben wollen, dann würde ich jetzt auch als Auditor niemals die Türschließlösung als solche bemäkeln, es sei denn, die ist wirklich unterschreitet alles, was man heute macht. Ich würde mich fragen, ist das die Ingenieurinfrastruktur? Wie seid ihr dazu gekommen? Also welche Gedanken haben euch dabei geleitet, diese Schließlösung zu finden und warum glaubt ihr, dass das die richtige ist? Und wenn mir das plausibel erklärt werden kann, dann bin ich als Auditor, gehe ich damit. Sagt er, wie gesagt, ich finde es die Grenze am Absurden, ne? Wo man sagt, das könnt ihr niemals auf diesem Planeten erzählen, dass das eine vernünftige Lösung ist.
Ja.
Aber es geht nicht darum, dass das meine Lösung wäre, dass ich das vergleichbar machen würde, dass ich das für gut oder für richtig halte. Aber es geht darum, dass ich sage, ihr habt ein vernünftiges Verfahren. Ich habe verstanden, wie ihr dazu gekommen seid. Ich habe verstanden, welche Argumente ihr abgewogen habt, ihr die zueinander gewertet. Und das hat zu dieser Lösung geführt. Und das kann man nachvollziehen. Das ist das, was wir immer machen.
Genau, also Holger hat ja das Beispiel der Schließanlage gebracht. Ne? Und das kann ja auch genauso, wie Matthias das gerade hergeleitet hat, sein, dass ich genau zu dem Schluss komme, die ist jetzt gut genug, das passt so. Die kontinuierliche Verbesserung sieht ja durchaus auch vor, dass man das immer wieder auch überprüft. Ne? Also ist das überhaupt noch gültig, diese Thesen, die ich jetzt zugrunde gelegt habe? Und der Veränderung meines Geschäfts kann irgendwann natürlich dazu führen, dass ich an meiner Schließanlage dann doch wieder, weil ich besondere Werte vielleicht in den Räumen lager, was vorher nicht der Fall war oder so. Und dann muss ich eben doch eine Änderung herbeiführen. Die kommt halt nicht einfach so. Ich habe schon gesagt, ich weiß, es ist nicht perfekt, das System, aber es reicht für mich. Und dann irgendwann kommen eben diese besonderen Werte und dann verändere ich die Entscheidung und sage, jetzt brauche ich doch noch eine weitere Hürde dabei. Das ist ja auch was, was eben beispielsweise der IT-Grundschutz ja ganz am Anfang auch deutlich macht. Der sagt, ich kann kein 100%iges Sicherheitsniveau erreichen, sondern ich kann eben mit relativ wenig Aufwand schon ein gewissermaßen hohes, also irgendwie so fiktiv ist als 80% reingeschrieben, so symbolisch, kann ich erreichen. Und dann steigt der Aufwand massiv an, eben ein weiteres Sicherheitsniveau zu erreichen. Und ich glaube, das ist genau das, was man machen muss, für sich abzuwägen, wie viel brauche ich, ne? Wie weit ist jemand bereit, überhaupt Hürden noch zu übergehen, um mich eben beispielsweise anzugreifen, um dann eben ein geeignetes Niveau zu finden, was eben adäquat für mein Geschäft auch ist.
Also ich finde ja an diesem Beispiel der Schließanlage noch einen weiteren Aspekt ganz schön, ne? Weil man auch dieses Bild aufmachen kann. Also man möchte ja nicht den Zustand erreichen, dass man an der Vordertür den supersicheren Balken dreimal und 20 Schlösser und so weiter und die Hintertür hängt aber in den Angeln. Also ich denke, insofern sollte ja auch ein wichtiges Ziel bei diesem systematischen Vorgehen sein, halt nicht über zu investieren, wo der Grenznutzen gering ist in irgendeinem Bereich und einen anderen sträflich zu vernachlässigen. Gerade für konkrete technische Systeme kann das ja heißen, ja, dass dann eben, also mein Sicherheitsniveau ist ja letztendlich so hoch wie das schwächste Glied in der Kette, ein Stück weit. Also muss ich sehen, dass ich schon eine gleichmäßige Erhöhung der Sicherheitsniveaus erreiche, oder?
Ja, das bekommen wir ja auch aus der Risikobetrachtung. Also wir schauen uns das ja alles risikobasiert an. Das ist genau das, was Johannes gerade gesagt hat. Er sagte, vielleicht ändern sich mein Risiko. Er hat gesagt, wir haben andere Werte plötzlich in den Räumlichkeiten. Vielleicht haben wir auch ein anderes soziales Umfeld. Dazu eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit für Einbrüche wären da möglich. So, und wir schauen immer auf die Risiken, die diese Werte bedrohen. Und so werden die ja vielleicht nicht nur durch Einbruch bedroht, sondern vielleicht auch durch Feuer, durch Diebstahl, Sabotage, Irrtum, also irrtümliche, versehentliche Vernichtung, ein Mitarbeiter löscht aus Versehen irgendetwas. Das ist natürlich irgendwas. Und all das betrachte ich natürlich und treffe da meine Maßnahmen. Wenn ich dann sage, naja, also das physische Einbruchsrisiko, nicht, das ist hier nicht so groß, es ist eine sichere Gegend, es gibt vielleicht noch andere Dinge, die hier passieren, und wir haben auch keine so richtigen Werte, das glauben wir nicht so. Aber dass das nicht gestohlen wird, sondern dass Mitarbeiter vielleicht versehentlich etwas löschen, das finden wir viel höher, das Risiko. Und deswegen machen wir eben jetzt nichts an der Schutzanlage, sondern stattdessen mehr Schulung und Awareness mit unseren Mitarbeitern, damit die das nicht machen, und wir investieren vielleicht nochmal in unsere Backup-Lösung, damit uns die Daten nicht endgültig abhanden kommen. Das ist eine Risikobewertung, die man macht. Und dementsprechend trifft man solche oder solche Maßnahmen.
Führst du selbst eigentlich auch Zertifizierungen durch? Ich meine, neben dem, dass du Kundenunternehmen berätst. Und welchen Pfad gibt es für die Unternehmen eigentlich zur Zertifizierung? Also kann man von 0 auf 100 in einem einzigen optimierten Schritt kommen, oder sollte ein Unternehmen lieber in mehreren kleinen Schritten und inhaltlich arbeitend sein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbauen und erst, wenn es einen bestimmten Level erreicht hat, dann in die Zielgerade zur Zertifizierung einbiegen?
Ich bin unter anderem eben tätig als Auditor für eine akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft. Die deutsche Akkreditierungsstelle in Deutschland akkreditiert Zertifizierer, wie zum Beispiel die großen TÜV-Gesellschaften, den TÜV-Rheinland, TÜV-Nord, die DQS etc. Da gibt es also so um die 30 im Moment sind das, glaube ich, die ISO 27001 in Deutschland zertifizieren. Das sind akkreditierte Zertifizierer. Und die brauchen halt Auditoren, zugelassene Auditoren, das sind, und so einer bin ich. Das heißt, ich erstelle überhaupt keine Zertifikate. Was wir Auditoren machen, ist, die auditieren, schreiben einen Bericht und geben eine Empfehlung zur Zertifikatsabteilung oder eben auch zur Nichtabteilung. Und die Zertifikate von der Zertifizierungsstelle aufgrund der Basis des Audits und der Empfehlung des Auditors ausgestellt oder eben auch nicht. Mhm. Das einmal so zum Verfahren. Und wo ich da reinkomme. So, ist das andere, was kann man da machen und wo ist man da? Also wir müssen uns mal festhalten, von 0 auf 100, niemand startet bei 0. Also habe ich zumindest lange nicht mehr gesehen. Alle haben irgendetwas und sind mehr oder minder aufgeschaltet. Manche sind vielleicht erst bei 10, andere bei 20 oder bei 80 oder sowas nicht. Und dementsprechend hat man ja auch viel zu tun. Mein erster Schritt wäre eigentlich immer tatsächlich, das ist ein Management-System, ist ein Werkzeug des Management. Und dann ist die erste Frage, wo will die Geschäftsführung damit hin? Und sich da mal in einer vertrauensvollen Atmosphäre ehrlich zu machen. Und die Spanne reicht von, das ist mir alles egal, der Zettel muss an die Wand, weil meine Kunden das wollen, weil der Gesetzgeber das will oder sonst irgendwas. Ich brauche die Zertifikate an der Wand. So, aber es soll möglichst wenig verändern. Ich wasche mich aber nicht nass, da soll nichts verändern. Dann kann man, also wenn man schon mal so einen ehrlichen Antritt aufgebracht hat, dann kann man überlegen, ob man mit einem billigen Papiertiger braucht. Das sage ich jetzt als Berater. Also als Zertifizierungsauditor ist das natürlich unterirdisch. Aber als Berater sage ich, wenn man sich da ehrlich gemacht hat, dann weiß man wenigstens, worauf man hinaus will. So, am anderen Ende hat man dann natürlich, wir wollen was tatsächlich auch was tun für die Informationssicherheit. Und es gibt auch diejenigen, die sich völlig aus freien Stücken entscheiden, weil sich auch gelegentlich mal eben auch die Unternehmensführung sagt, ich habe echt ein schlechtes Gefühl. Ja, also ich weiß, ich muss mich um dieses Thema kümmern, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wo wir stehen als Unternehmen. Ich bin da steuerungsunfähig. Ich habe das mal in einem Audit erlebt, da saß der Geschäftsführer die ganze Zeit, also am Anfang sind die eigentlich immer dabei, so im Audit. Und dann guckt so der Zweifel, da können die eigentlich gehen. Da geht es dann in die Fachlichkeit rein, und das ist damals auch der Lead-Auditor, sagt, sie können natürlich gerne bleiben, und sie können jetzt auch hier, sagt, nee. Und zwei Tage Audit, sagte ich, habe sie 2 Tage freigehalten. Sagt, wir haben jetzt sehr viel Arbeit und Mühe hier reingesteckt. Ich möchte wissen, was Sie dazu denken. Sagt er, das war ein Unternehmen, das eine IT-geschützte Leistung brachte. Und er sagt, ich habe völlig die Steuerungsfähigkeit über meine IT verloren. Sagt er, und über diesen Umweg der Informationssicherheit habe ich wieder die Steuerungsfähigkeit gewonnen zu dem ganzen Thema. Ich bekomme jetzt Fragen vorgelegt in einer Sprache, die ich verstehe. Ich treffe Entscheidungen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das echt entscheiden, nicht? Und ich kann nicht nur Ja oder Ja ankreuzen. Ja. Irgendwann wollen Menschen, die mir sagen, also das sei unabwendbar, die Entscheidung, sondern ich treffe echte Entscheidungen. So, und ich bin wieder steuerungsfähig für das Thema. Und das ist so ein Antritt, wenn man den vielleicht auch mal verstanden hat, und sagt, ja, ich möchte das Thema steuern, so dass man dann auch sagt, ja, dann machen wir es jetzt auch ordentlich. Und dann ist das Nächste, wenn man sich mit mir Zeit lässt, Integration und die Prozesse, heißt dann halt, wie läuft denn was bei uns? Wie machen wir denn andere Dinge? Wie läuft denn das? Und das bedeutet natürlich, dass man mit viel mehr Menschen im Unternehmen redet, sehr viel mehr abgleicht, auf welche Art und Weise man Dinge macht. Das heißt nicht, ich installiere eine Software oder irgend sowas, sondern das ist für IBM, machen wir dann zum Beispiel Kompetenzmanagement, die Leuten des IBM auch zu einem anderen Themen, damit wir jetzt überlegen können, wie kann dieser Teilaspekt Informationssicherheit anstattfinden. Wie machen wir denn Lieferantensteuerung ganz allgemein, um zu überlegen, wie findet Informationssicherheit statt? Wie läuft denn Projektmanagement bei uns? Wie läuft denn Change Management bei uns? Das braucht dann eben auch Zeit. Hat dann aber auch die Chance, dass man wirklich für sich, das eigene Unternehmen, eine wirklich gute Lösung findet, die hinterher auch lebt und von allen auch gerne benutzt und bedient wird. Also System, weil man sagt, das haben wir uns selbst ausgedacht und das passt für uns auch tatsächlich. Und da finde ich jetzt auch Informationssicherheit drin statt. So wie andere Themen dann stattfinden. Und das dauert da einfach länger. Wird aber besser. Das ist wie ein Maßanzug, ne? Das kostet, auf das mehr Geld kostet, weiß ich nicht mal unbedingt. Also, weil ich glaube, diese Reibungsverluste, die in diesen Papiertigern entstehen, also das ist zumindest total ärgerliches Geld, weil man eigentlich ja sehr wenig dafür bekommt, dass man doch eine ganze Menge machen muss.
Ja, das ist für mich nochmal der natürliche Punkt, wo ich ja auch nochmal Johannes fragen kann. Du bist ja auf unserer Seite jetzt jemand, der im Grunde genommen an dem Informationssicherheitsmanagementsystem, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, sozusagen schraubt und arbeitet, sodass das immer größer und schöner wird, um es jetzt mal ein bisschen naiv vielleicht zu formulieren. Was sind denn da deine Erfahrungen so aus dem Maschinenraum?
Aus dem Maschinenraum, also einmal natürlich genau das, was Matthias eben ausgeführt hat, der Interessenkonflikt, der Ressourcenkonflikt, mit dem ich umgehen muss, ne? Also ich muss die Dinge, die ich etablieren möchte, eben irgendwo im Wettbewerb unterbringen zum täglichen Geschäft, zum operativen Geschäft. Das würde ich sagen, ist eine sehr große Herausforderung. Und dann das Ganze geeignet und nachvollziehbar zu dokumentieren. Also das ist sicher was, wo ich auch ich sehr lange dran gerungen habe. Was ist ein geeignetes Mittel, um gut zu dokumentieren, wo steht man eigentlich? Ich glaube, ich habe jetzt mit einem Software-Werkzeug auch ein geeignetes Werkzeug gefunden, was mir wirklich gut hilft, da die Dokumentation zu machen und das auch dauerhaft nachvollziehbar zu machen, wie haben wir uns eigentlich weiterentwickelt. Das, finde ich, sind die zwei größten Herausforderungen.
Okay, wenn man an einem solchen Informationsmanagementsystem als Unternehmen dann arbeitet und das zu voller Blüte führt und an die Norm eben soweit angenähert hat. Also vielleicht hat man schon 3-4 Jahre sich damit beschäftigt. Wie groß ist dann eigentlich der Aufwand, wenn man sagt, so okay, und jetzt will ich wirklich in die Zertifizierung einsteigen. Was muss ich dann noch machen? Und zweite Frage, wie ist das, wenn ich dann auch sage, na, ich möchte also nicht nur 27.01, sondern dann anschließend vielleicht auch noch diese Qualitätsnorm 9001, mich dagegen zertifizieren lassen. Mit welchem Aufwand muss ich denn da dann noch zusätzlich rechnen?
Also eigentlich, wenn man so will, sollte dicht an der Nulllinie sein, also was die Frage der eigenen Veränderung angeht. Denn wer sich 3-4 Jahre tatsächlich intensiv oder sagen wir ordentlich, also halbwegs nicht, also nicht mit, hat wieder ein Jahr rumgelegen und jetzt müssen wir mal irgendwie ein bisschen was machen und dann treten wieder monatelang Pausen ein, weil man sagt, kontinuierlich in einem vernünftigen Maß, so einen langen Zeitraum, muss man tatsächlich sagen, das ist ja schon sehr lang, ja, sich damit beschäftigt, dann sollte der dann sein, dann ist man noch fertig. Ja, also, und bestenfalls, wenn man wird es ja auch immer tun mit Hinblick auf eine gewisse Norm, wird er da reinschaut, man wird ja nicht irgendwie irgendwas machen, um dann nach 4 Jahren zu gucken, erfüllt das eigentlich diese Norm? Ja, oder sind wir in irgendeinem Bereich komplett falsch aufgestellt, sondern man wird ja immer schon mal da einschauen. Und dann wäre man auch fertig, was das angeht.
Aber ich müsste das ja noch nachweisen dem Auditor und vermitteln irgendwie alles, ne?
Ja, natürlich. Dieser Aufwand bleibt, also dem, den man an den Zertifizierer, also das war der Aufwand des Zertifizierers, den man natürlich dann auch vergüten muss, der bleibt. Die Hauptdeterminante für den Aufwand bei der Zertifizierung sind die Anzahl der Mitarbeiter im Scope. Und da gibt es eine Tabelle, da gibt es auch eine Norm für, da steht das drin, also was so der Regelsatz ist, wie viele Tage Audit entstehen und bei welcher Mitarbeiterzahl. Da gibt es dann Regeln, wie man da ein bisschen nach unten abweichen kann, aber tatsächlich nur ein bisschen, nicht wesentlich in der Sache. So, und wenn ich jetzt sage, sagst du, vielleicht irgendwie das mit 3 Tagen News, nicht das so einen typischen Beratungssatz, dann ist das nur das Vor- und Nachbereitung, ein bisschen Vor- und Nachbereitung irgendwie so dazu. So dass man so in der Start eigentlich dann so ist bei so einem kleinen 5-stelligen Betrag, da geht es da so irgendwie so los und dann gibt es auch irgendwann keine Grenzen.
Ja, das glaube ich. Und man müsste das wahrscheinlich auch rezertifizieren lassen nach einer Zeit, ne?
Ja, also das Zertifikat läuft 3 Jahre, dass das läuft, und dann steht eine Rezertifizierung an. Dazwischen kommt jedes Jahr der Auditor zum sogenannten Überwachungsaudit. Also man hat jedes Jahr Besuch von seinem Auditor. Das sind so kleinere Audits, wo man sagt, was ist aus der Bearbeitung von Nichtkonformitäten geworden? Wie hat sich das Unternehmen verbessert? Und so allgemein zu sehen, dass man nicht allzu weit vom Vatertum abgewichen ist. Die sind dann aber ungefähr, nicht Größenordnung, so ein Drittel des Zertifizierungsaufwands, so eine Rezertifizierung, ist so ungefähr 2 Drittel der Erstzertifizierung. Das sind so die Größenordnung, die man da so hat. Aber es ist ein Dauerthema, weil man natürlich, also kontinuierlich, also, und das heißt regelmäßig jährlich, wenn so mal überwacht wird, ja, und überprüft wird. Also es ist nichts, wo man sagt, ich habe den Zettel jetzt an der Wand, und der ist lebenslang gültig und ich brauche nie wieder was zu tun, sondern man hat ständig. Es ist wie beim Auto, nicht? Da muss man nur alle 2 Jahre zum TÜV und jetzt.
Es ist nicht wie beim Führerschein, der für ewig gilt, sondern es ist wie beim Auto.
Genau.
Du sagst genau das, was ich auch sagen wollte, Holger. Genau, wunderbar. Ja.
Welchen Startvorteil habe ich, wenn ich dann auch noch sozusagen, du hast es ja gesagt, die Kapitel sind alle ähnlich und so weiter. Jetzt will ich eben eine andere Subject Matter, jetzt will ich eben die Qualitätsthemen da reinholen. Wie leicht ist das dann?
Ich würde sagen, jetzt habe ich fast gesagt, sehr leicht, aber dann schreien da draußen natürlich welche sagen, um Gottes Willen, ein schwieriges eigenes Thema. Und das stimmt natürlich. Also, was gleich ist, ist die Managementstruktur. Dass diese Synergieeffekte, die man hat, dass die Art des Management des Themas in exakter gleichen Weise stattfindet. Man hat genau dieselben Elemente. Das macht es insbesondere der Führung, der Geschäftsführung leicht, dieses neue Thema aufzugreifen, weil sie nicht immer überlegen muss, wie manage ich Qualitätsmanagement, wie manage ich Datenschutz, wie manage ich Informationssicherheit, wie manage ich Arbeitssicherheit, das würde alles gleich funktionieren. In die gleichen Elemente der Überprüfung, so, das erfinde ich alles wieder. Deswegen gibt es diese Bereitschaft, auch das Management, sich auf diesen Management-Ansatz einzulassen und zu sagen, ja, das ist dann auch ein Stück weit, oder zumindest diese Kernelemente, sind dann ein integraler Bestandteil meiner Management-Tätigkeit. Das ist nichts, was ich außen irgendwie ranflansche und nur dafür mache. Ist halt wichtig, weil sonst nimmt man die Synergieeffekte nicht. Dann führt man den Rest des Unternehmens oder das Unternehmen auf irgendeine bestimmte Art und Weise, und Informationssicherheit funktioniert anders. Und Qualitätsmanagement funktioniert vielleicht nochmal anders. So, die beiden werden relativ ähnlich funktionieren, wenn man den ISO-Management-Mountain mal folgt. Und damit hat man da auch diesen Synergieeffekt. Also man wird immer wieder, wo man beim ersten Mal vielleicht noch sagen muss, wie funktioniert das? Was heißt das? Was müssen wir da machen? Wird man beim zweiten Mal immer sagen, ach ja, das funktioniert genauso wie. Ja, also, und man kennt es halt schon, wie es abläuft. Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil. Auseinandersetzen muss man sich natürlich mit dem Spezifika, während Qualitätsmanagement um das qualitativ hochwertige Entwicklung von Produkten geht, das Pflegen von Kundenbeziehungen. Inhaltlich muss man sich damit auseinandersetzen mit dem Thema. Der Rahmen ist derselbe, der Management-Rahmen.
Okay, jetzt hätte ich nochmal so eine kleine agile Bonusfrage. Man versucht ja beispielsweise, wenn man ein Scrum-Projekt hat, alle möglichen Aktivitäten über das Backlog laufen zu lassen. Oder zum Beispiel auch so andere Aspekte, die so ein bisschen querschnittlich sind, über die sogenannte Definition of Done. Beispielsweise sage ich dann, jede neue Funktion muss dokumentiert sein. Wir haben vielleicht ein Handbuch oder eine automatisch generierte Hilfe oder irgendwas. Und dann sagen wir immer, ein Produktinkrement ist nur dann wirklich vollständig, wenn auch für jede neue Funktion dann die Dokumentation angepasst worden ist. Ist für mich jetzt nur ein Beispiel dafür, wie man bestimmte Dinge in diesem agilen Prozess verankern kann. Nun ist natürlich ein agiler Prozess, so wie Scrum, der ist ja eher projektbezogen, und wir reden hier über eine Organisation und über Organisationsfunktionen, die in der Regel nicht über Scrum abgebildet werden. Aber wir sind ja sehr, also viele Softwareentwicklungsunternehmen sind sehr agil aufgestellt heutzutage. Und beispielsweise ein Prozess wie Kanban ist ja kontinuierlich, wird beispielsweise von Administratoren in Betrieb und Wartung verwendet. Und meine Frage an dich, Matthias, du hast ja viele Unternehmen draußen gesehen, wird zum Beispiel im Rahmen dieses Managementsystems zum Teil dann auch, werden da auch Teile verankert in so zum Beispiel Kanban-ähnlichen Systemen?
Diese Systeme sind völlig frei und offen hinsichtlich der Frage der inneren Gestaltung und der Nutzung konkreter Methoden. Um das Projektmanagement mal zu sagen, da gibt es ein Control, und das heißt, Informationssicherheit ist im Projektmanagement integriert, Punkt. Ende der Mitteilung. Das ist immer so ein Satz Control. Das sagt null, wie du dein Projektmanagement aufbaust. Und wenn du sagst, wir machen das Scrum-mäßig unsere Projekte, dann ist das die Methode. Und dann würde man fragen, wo finde ich denn die Aspekte der Informationssicherheit? Ja, wo habt ihr denn das gebildet? Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität. Und dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass ihr innerhalb eines Themas bestimmte Vorgaben für die Programmierung habt, das und don'ts oder irgendwelche Dinge, Code-Reviews, Testverfahren etc. So, wenn man sagt, das ist alles zwingender Bestandteil unserer Abläufe, da finden wir das. Ja, also wir haben vorne eine Definition, Anforderungsmanagement, hätte ja überhaupt das auch, dass alles funktioniert. Jetzt wird man mühelos alle Aspekte wiederfinden, weil ihr halt in der konkreten Gestaltung völlig frei seid. Und ich finde das immer eine der unsinnigsten Aussagen, aber daneben mal sprechen, dann sagt so eine, ja, nee, also dieser ISO-Kram, das ist nichts für uns, diese zu agieren. Dann sehen wir, das ist totaler Quatsch. Also irgendwie, nur wenn man Agilität in dem Sinne falsch versteht, dass man sagt, es gelten keine Regeln, aber das ist damit nicht so. Wenn man es dann halt richtig versteht, dann gibt es halt sehr strikte Regeln, an die sich auch sehr ordentlich gehalten wird und viel mehr wird auch gar nicht gefordert.
Jetzt traue ich mich nochmal an eine These ran. Matthias, öfter das Thema der Ziele auch nochmal adressiert, was ja auch in der ISO 27001 adressiert wird. Die Idee ist ja, dass ich sozusagen fortlaufend, also immer wieder sozusagen Ziele definiere, die typischerweise dann auch einen Zeitpunkt haben, wann ich sie erreicht haben möchte. Das immer wieder prüfe, habe ich sie denn erreicht, ne, und das sozusagen dann auch protokolliere. So richtig weit entfernt von einem Sprint und einem Sprint-Backlog ist das gar nicht. Ne? Also natürlich ist die Laufzeit weitaus länger, als es Sprints in unserer Softwareentwicklung sind, ne? Also vielleicht quartalsweise oder auch ein anderer Zyklus. Ne? Aber sozusagen, ich nehme mir dann Dinge vor und reflektiere am Ende, habe ich sie erreicht oder habe ich sie nicht erreicht. Das wird zwar nicht so benannt, aber eigentlich ist so etwas schon vorgesehen an der Stelle. Vielleicht ja, auch eher also zufällig, aber ja.
Muss auch sagen, diese Regeln aus den ISO-Normen sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Da hat sich auch keiner frei von jeder Welt, von jedem Weltwissen in seine Kammer eingeschlossen und hat das gemacht. Sondern ja ganz im Gegenteil. Also diese Normungsgremien bestehen aus einer dreistelligen Anzahl Mitgliedern, die überwiegend aus der Praxis kommen. Und auch aus der Wissenschaft, auch aus der Behördenwelt, und die einigen sich auf irgendetwas. Und normal, also dieser Ansatz, möglichst frei zu sein, dass sich jeder dann wiederfinden kann, also jeder sein Ding machen kann, wenn man dazu will, und trotzdem so ein Minimal daran zu setzen, wie zum Beispiel, du musst schon Ziele haben. Ja, also alles andere wäre jetzt unterambitioniert zu dem Thema. Man muss sich also schon noch Ziele setzen. Und die können natürlich auch von bis reichen. Das finden wir natürlich auch in anderen Bereichen, in anderen Modellen, in anderen Vorgehensweisen. Das ist ja nichts, was exklusiv jetzt ist für die ISO-Modelle. Zielmanagement, Zielsetzung, Zielerreichung findet man ja in allen Systemen.
Ganz kurz fällt mir noch eine Sache ein. Dieses Jahr habe ich keine Karten von Bayreuth gekriegt. Es war ja Meistersinger diesmal die Premiere. Und da gibt es auch, ich weiß nicht, ob sich einer davon auskennt von euch, da gibt es auch jemand kommt nach Nürnberg, da gibt es eben diesen archaischen Kompositionsverein, diese Meistersinger, die nach ganz interessanten Regeln sozusagen sagen, so muss irgendwas komponiert werden, anders geht's nicht. Und da kommt jetzt eben ein Junger rein und will dann eben da mitmachen. Und dann fragt er einen, der ihn dann sozusagen anleitet, und der ist eben auch als ganz, Gott, das ist ja alles ganz kompliziert, wie mache ich das denn? Und stellt ihm quasi die Frage, wie fange ich nach der Regel an? Und der sagt dann eben auch, der das genauso in diesem weiten Rahmen sieht, wie du das auch gerade gestellt hast, und sagt, also die Frage war, wie fange ich nach der Regel an? Und er sagte, ihr setzt sie selbst und folgt ihr dann. Also eben genau, dass man eben einfach sagt, so, du musst ja einfach sagen, was ist dein Ziel? Und dann musst du es aber auch versuchen umzusetzen an der Stelle. Und deswegen glaube ich eben, wie du schon sagst, es ist also nichts Neues oder nichts Spezifisches. Und jetzt werden Leute sagen, es haben schon die griechischen Philosophen so gesagt. Das stimmt auch alles. Aber das sind ja wirklich ganz allgemeine Prinzipien an sich. Aber dass man eben diese, und das verstehe ich jetzt auch immer mehr, dass man eben einfach nur einfach diesen Grad der Verbindlichkeit einfach damit auch zertifiziert und sagt so, wir machen hier nicht irgendein random irgendein Zeugs, sondern wir haben einen Prozess. Und welches Ziel der jetzt hat, das hängt vom jeweiligen Unternehmen jetzt ab. Aber es gibt eben einen geordneten Prozess und es gibt Verantwortung dafür und es wird auch dann regelmäßig überprüft.
Das trifft es ziemlich gut.
Ich habe noch eine letzte Frage, oder ich sage jetzt mal, es ist meine letzte Frage zumindest. Wenn man jetzt ein IT-Unternehmen ist, ein Softwareentwicklungsunternehmen wie wir, und man möchte in diesen Prozess einsteigen, worauf sollte man vielleicht achten, wenn man sich da eine Beratung oder einen Auditor sucht?
Ja, also wenn man Beratung sucht zu dem ganzen Thema, ist natürlich, wie in eigentlich allen Angebieten, so die Frage, welche Erfahrung hat denn so eine Beratung? Was bringen denn die eigentlich mit? Und die ISO 27001 oder das ganze Thema Informationssicherheitsthema ist noch so ein sehr stürmisches, wachsendes Thema. Dementsprechend gibt es eben auch viele, die unterwegs sind, die das auch nicht so fürchterlich lange machen. Und dann kann man natürlich nochmal schauen, was sind denn so harte Kriterien? Und dann sage ich vielleicht auch so aus eigener Erfahrung, dass es sicherlich sehr, sehr hilfreich ist, wenn das beratende Unternehmen an den eigenen Reihen auch Zertifizierungsauditoren hat. Also diejenigen, die das Ganze auch von der anderen Seite vom Parallele aus sehen, die sagen, ich weiß, worauf es hinausläuft, ich weiß, welche Fragen nach ihren Auditor stellen wird. Und das finde ich auch, wie sozusagen, dafür ganz spannend, an dem, was ich mache, Training, Auditierung und Zertifizierung, Training, Auditierung und Beratung, so ist richtig, die drei, weil die sich gegenseitig befruchten. Weil ich auch immer wieder auf anderen Seiten des Schreibtisches sitze. Und ich bin als Auditor, muss ich sagen, dass sie das alles ordentlich machen. Aber auf der anderen Seite zu sitzen, sich selbst auditieren zu lassen, dann sei es eben nur der Kunde, macht demütig für bestimmte Dinge und hält den Blick offen für das, was in der Praxis tatsächlich auch funktioniert und was man fordern kann und was man nicht fordern kann. Wer nur noch prüft, verliert irgendwann diesen Bezug zu dieser Wirklichkeit. So, und genauso wie das Training, die Fragen, die Teilnehmer stellen, immer noch neue Sichtweisen eröffnen. Und immer wenn ich denke, jetzt habe ich alles gesehen, wie man ein Problem lösen kann, kommt irgendeiner und fragt, kann man das auch so machen? Oder ja, so geht's auch.
Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick über das Thema gewonnen. Was meinst du, Andreas?
Das glaube ich auch. Also ich muss sagen, ich hatte ja zu Anfang an den Fragen, die ich gestellt habe, ja auch ein anderes Bild gehabt oder eine andere Vorstellung. Also das freut mich sehr, dass wir da im Gespräch wirklich das rausgekriegt haben. Und ich sehe auch wie die Parallelen, die waren mir vorher auch nicht klar. Ich hatte ja erzählt, wie gesagt, dass wir auch diese Software-Architektur-Sache machen. Und da ist genau das Gleiche. Ich hatte auch mal eine Schulung gehabt bei einem Unternehmen, was wirklich nur Schulung gemacht hat. Und man wusste wirklich, der hat das wirklich runtergespult, seine Schulung. Und wenn man dann irgendwas gefragt hat, dann war, keine Ahnung, wusste er nicht. Und bei uns ist ja genauso, wir machen ja auch das. Und aber die Leute sind eben, ich bin ja sonst auch im Projektgeschäft drin und sonstigen Sachen. Und es ist eben was ganz anderes, ob man eben nur sowas macht oder eben wirklich das von allen Seiten betrachtet. Und das gilt genau, was du eben sagst, auch für eure 27001-Zertifizierung, dass man eben wirklich dranbleibt an dem, was aktuell vor sich geht und dann zwar eben auch eine Perspektive hat, was ist jetzt eben, was ist realistisch, was geht nicht. Und ich finde das schön, dass eben doch so allgemeine Grundprinzipien da sind, die dann branchenübergreifend, oder heißt Branchen, die dann auch Schwerpunkt übergreifend dann auch gelten dann, wenn man das wiedererkennt.
Dann bedanke ich mich zum Abschluss herzlich bei euch, Matthias und Johannes, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt zu diesem Thema und freue mich darauf, euch in einem anderen Podcast mit einem anderen Thema gegebenenfalls bald wiederzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.
Bis bald vielleicht. Tschüss.
Tschüss.
Irish marriage, I had the whole the carriage, but you look sweet upon the feet of a boy who built for two.